Hereinspaziert, Herr Warnecke. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Flügge. Freue mich, Sie zu sehen.
Herr Warnecke, wir treffen uns heute ein letztes Mal vor der Sommerpause. Und Sie haben ja schon, als wir das im Vorgespräch miteinander diskutiert haben, zu Recht gesagt, für viele ist die Sommerpause bald schon wieder vorbei. Ja, die Ferien, habe ich gar nicht so wahrgenommen, sind ja in Deutschland sehr stark verteilt. Also in Niedersachsen geht's in einer Woche wieder ans Band.
Genau so ist es. Habe ich auch mit Überraschung wahrgenommen, als ich vor 2 Tagen in Niedersachsen war und die Kolleginnen und Kollegen waren alle schon gut erholt aus dem Urlaub zurück. Und wenn man noch überhaupt keine Assoziation mit Ferien hat, kommt das wirklich überraschend. Aber Berlin-Brandenburg ist in diesem Jahr Schlusslicht.
Wir sind spät dran.
Nicht nur bei den Ferien, sondern...
Also die Schulferien sind ja schon ein paar Wochen, aber wir haben gerade auch festgestellt, für uns beide geht's jetzt erst in Urlaub. Nicht miteinander, um das auch nochmal klarzustellen, sondern getrennt.
Ja. Ist Ihnen das wichtig, das klarzustellen?
Nö, aber es hat sich jetzt so ergeben. Also nicht, dass dann ein falscher Eindruck entsteht. Und Herr Warnecke, wie ist denn bei Ihnen die Stimmung jetzt so?
Naja, mit Blick darauf, dass jetzt mal ein bisschen Pause ist, gerade nach dem vielen politischen Hickhack durch die Ampelregierung, ganz positiv. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die neuesten Zahlen von unseren Mitgliedern, von den Eigentümerinnen und Eigentümern, aber auch den Mieterinnen und Mietern im Wohnklimaindex zusammengefasst. Und das ist eher ein trauriges Bild, was ja leider nicht anders zu erwarten war. Durch die Entwicklung zum einen für die Vermieterinnen und Vermieter, die sich eher belastet sehen, was ich gut nachvollziehen kann, und auch weitere Bürokratie auf sich zukommen sehen. Das sind zum Beispiel so Sachen, die schon vor einiger Zeit beschlossen worden sind, wie beim CO2-Preis zum Beispiel. Die Frage, dass man das jetzt mit den Betriebskostenabrechnungen rausrechnen muss, ist einfach schon wieder mehr Aufwand, der jetzt gerade zum Tragen kommt und die Stimmung nach unten zieht. Und auch bei den Mieterinnen und Mietern ist jetzt nicht nur eitel Sonnenschein.
Ja, also Sie preschen schon inhaltlich stark voran. Ich würde es ganz gerne nochmal erklären. Haus und Grund erhebt seit etwas längerer Zeit den sogenannten Wohnklimaindex. So, da geht es weder um das Klima im Allgemeinen, sozusagen das Weltklima, noch geht es um das Raumklima bei den Leuten zu Hause, sondern es geht um die klimatische Stimmungslage. So, und dazu erhebt Haus und Grund seit langer Zeit in einem repräsentativen Panel, ja, also in einer Zielgruppe unter 2500 Personen regelmäßig die Stimmungslage zu verschiedenen Themen, wie es ihnen geht, mit ihrem, sind aber wichtig zu sagen, sind Vermieter und Mieter, ja. Also
ja,
es geht
genau.
Nicht nur,
genau.
Wir kennen ja von Haus und Grund die sogenannte Vermieterbefragung, ja, ein totaler Blockbuster hier im Haus, um sozusagen die Stimmungslage der Vermieter zu bestimmten Themen zu erheben und auch zu kommunizieren, sondern hier geht es um die Gesamtbevölkerung. So, und da gibt es dieses repräsentative Panel, die werden regelmäßig befragt. Und jetzt, Sie haben es schon angedeutet, die Stimmung ist eher ein bisschen mau.
Die Stimmung ist eher ein bisschen mau, und zwar sowohl mit Blick auf das Jetzt als auch die zukünftigen Erwartungen. Da sehen Vermieterinnen und Vermieter für sich als Eigentümer, die Wohnraum anbieten, kein Licht am Ende des Tunnels. Und insbesondere eben die Einschätzung, wie es mit der Regulierung weitergeht. Denn das ist ja das, was für den privaten Vermieter das tägliche Leben bestimmt. Jetzt mal unterstellt, dass das Mietverhältnis ordentlich läuft,
ja. Muss
er sich ja nur mit der Verwaltung auseinandersetzen.
Ja.
Da ist eindeutig die düstere Einschätzung, dass genau dieser Bereich, das, was neben der Vermietung stattfindet, immer mehr Zeit fressen wird, immer mehr Nerven kostet, immer mehr Geld kostet. Insofern sehr negativ. Und damit geht dann auch die Einschätzung der Mieterinnen und Mieter einher, dass die meisten sagen, ich werde zwar nicht übermäßig finanziell belastet sein, aber die leichte Tendenz, dass Wohnen für mich zu einer leichten Belastung wird, die wird dort gesehen. Und das verwundert ja auch nicht, weil Mieterinnen und Mieter natürlich nicht den Blick nur auf die Kaltmiete haben, sondern auf die gesamten Wohnkosten. Und
ja. Da
haben wir das, was wir seit Jahren und Jahrzehnten haben, eine Steigerung der Nebenkosten, eben durch teures Heizen mittlerweile, durch den CO2-Preis, der auf die Heizkosten obendrauf geschlagen worden ist, durch häufig, nicht in allen Städten, aber in vielen Städten und Gemeinden, denn steigende Kosten zum Beispiel für Abwasser, Müll und Ähnliches
ja. Und
natürlich auch die Grundsteuer, die Land auf Land ab nach oben getrieben wird. Also eine realistische Einschätzung der Mieterinnen und Mieter, dass diese gesamten staatlichen Mehrkosten auch zu einer Steigerung der Wohnkosten führen werden.
Also die Gesamtlage über das Modell Vermieten, ja, so kann man das vielleicht mal nennen, ist hier gefragt. Es geht nicht um so ein bisschen die Einzelprobleme, also kann jetzt mal von mir aus erzählen, ich habe heute Morgen eine E-Mail von meinem Mieter bekommen, der Geschirrspüler ist kaputt. Jetzt etwas mehr als 2 Jahre alt, also Garantie ist jetzt auch abgelaufen, ist alles total ärgerlich, aber darum geht's ja nicht. Ne? Es geht ja nicht um die kleinen individuellen Probleme, mit denen sind wir Vermieter ja sowieso immer betraut, das ist unser Modell, das ist, sondern es geht so, ist das Vermieten noch ein attraktives Modell?
Ist das
nicht nur wirtschaftlich im Übrigen.
Nicht nur wirtschaftlich, ja genau, sondern es ist ja auch immer ein soziales Verhalten, wenn man so möchte. Ein gesellschaftliches Engagement, man gibt jemand anderes Wohnraum, man hängt im Regelfall als privater Vermieter an seinem Objekt. Die meisten kennen das ja, es steht in der Nähe der eigenen Wohnung. Und insofern ist es dann natürlich immer wieder ein Stressmoment, wenn Sachen kaputt gehen, man sich drum kümmern muss. Das ist ja auch einer der großen Vorteile des Mieterdaseins. Man muss sich eigentlich um nichts kümmern, ruft einfach einen Vermieter an und sagt, hier, Spülmaschine. Ja. Einmal.
In der Tat ist es so, diese E-Mail habe ich jetzt kurz vor der Aufzeichnung bekommen und jetzt, wenn wir gleich fertig sind, dann fahre ich da auch hin. Also so viel zum Alltag.
Genau, erstmal Arbeit, dann drum kümmern, dass ein neuer Schüler kommt, vielleicht noch Terminkoordination und genau, Sie sagen es ganz salopp, es gehört dazu und das ist vielleicht auch das Schwierige insgesamt und zeigt so ein bisschen das Klima. Erstens dankt es Ihnen niemand und zweitens können Sie sich von der Politik überwiegend noch beschimpfen lassen, nicht weil Sie die Geschirrspülmaschine reparieren, sondern weil Sie eigentlich nur unglaublich reich mit dem Ganzen werden und den armen Mieter ausnehmen. Diese Seite, die Sie jetzt gerade vorleben, mein Dank auch an dieser Stelle mal an Sie als privater Vermieter, muss ich auch mal lobend sagen, dass Sie sich sofort kümmern und sagen, da radel ich jetzt hin. Das ist das, was nie positiv erwähnt wird, was aber eine unglaubliche Arbeit macht.
Bin jetzt ganz platt, ehrlich gesagt, weiß gar nicht mal wieder, wie ich mit Lob von Ihnen umgehen soll. Es kommt ja in letzter Zeit relativ häufig vor.
Sie können es ja ignorieren.
Nee, ich will da auch gar nicht drüber weggehen, aber also ich habe richtig Angst davor, was passiert, wenn Sie aus dem Urlaub erholt zurückkommen.
Dann sind Sie dann ziehen Sie sich mal warm an.
Also. Und nochmal einen letzten Satz zu diesem, wie ich finde, sehr wichtigen, also diesem Wohnklimaindex, weil das ja wirklich so ein Stimmungsmesser, so ein Stimmungsbarometer ist. Man kennt es ja zum Beispiel aus der deutschen Wirtschaft, diesen IFO-Barometer, ne? Da wird abgelesen, wie ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Hier haben wir eben sozusagen die Stimmung der Bevölkerung zum Thema Wohnen. Wir haben ja gesagt, es sind nicht nur Vermieter dort befragt, sondern auch Mieter. Was ist denn so der große Punkt bei den Mietern? Geht es da hauptsächlich darum, ist alles zu teuer oder also um die Wohnkostenbelastung?
Genau,
oder
ja.
Ich meine, bei denen schlagen doch auch Themen durch wie Heizungsgesetz und die Grundsteuer ist ja sozusagen umlegbar. Also auch die sitzen ja im gleichen Boot letztendlich mit dem Vermieter.
Ja, jetzt habe ich eine Ahnung, Sie haben mir nicht ganz zugehört, Herr Flügge. Da genau so ist es. Es geht um die Kosten. Und die schlagen voll durch. Aber bei den Mieterinnen und Mietern wird dann tatsächlich nur die Wohnkostenbelastung abgefragt. Und das sind die Themen, die wir genau an der Stelle schon negativ wahrgenommen haben.
Okay.
Die weitere Einschätzung kommt nicht, weil wir eben sagen, wie soll ein Mieter, die wissen ja meistens noch nicht mal, welche Heizung im Haus vorhanden ist. Also ob das Heizungsgesetz eine Auswirkung konkret hat, werden die meisten Mieterinnen und Mieter nicht wissen. Das ist eben ein Teil des Luxuses, den man hat, wenn man mietet.
Ja, also unbedingte Empfehlung an alle Interessierten unter unseren Hörerinnen und Hörer. Wie wir wissen, sind da ja auch viele Politiker und Journalisten drunter. Das bekommen wir immer wieder in unseren Gesprächen gespiegelt. Gucken Sie sich den Wohnklimaindex an. Der wird regelmäßig aktualisiert. Ist ein tolles Barometer, nicht nur für uns, sondern auch sollte es für die Öffentlichkeit sein, um zu sehen, wie ist die Stimmungslage zum Thema Wohnen in Deutschland. Haken dran. Das Thema Grundsteuer haben wir gerade schon ein wenig angerissen und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte, nämlich da gibt's richtig aktuelle Neuigkeiten vom gestrigen Tag.
Richtig. Auf der einen Seite bin ich total begeistert, auf der anderen Seite auch ein bisschen erschrocken, will das auch gerne erklären. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben sich jetzt zu einem gemeinsamen Vorgehen mit Blick auf das Bundesmodell der Grundsteuer entschieden. Um das mal knapp und abstrakt vorweg zu sagen.
Stopp. Nochmal ganz kurz für alle, die nicht jedes Mal dabei sind, die Unterschiede der Modelle nochmal in einem Satz.
Das wird ein bisschen schwer, aber das Bundesmodell ist das, das in 2/3 der Bundesländer gilt, von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde. Und Autor des Gesetzes ist der jetzige Bundeskanzler und damalige Finanzminister Olaf Scholz. Genau. Es ist ein wertbasiertes Modell. Und jetzt sage ich erstmal nochmal den abstrakten Satz vorweg. Die Finanzbehörden gehen offensichtlich genau wie wir davon aus, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form verfassungswidrig ist und erlauben daher eine im Gesetz mit Absicht von Olaf Scholz nicht vorhandene Möglichkeit zur Korrektur. Also um es mal knapp zu sagen, und daher das weinende Auge. Die Finanzverwaltung setzt sich über das Gesetz hinweg in der Hoffnung, und das ist das lachende Auge, es für die Eigentümer dadurch verfassungskonform zu gestalten. Aber ob ich mich jetzt wirklich darüber freuen kann, dass die Verwaltung einen Rechtsbruch vornimmt, um den Bürgerinnen und Bürgern einen Teil der Verfassungswidrigkeit zu nehmen, da weiß ich wirklich noch nicht, ob das jetzt so wirklich Freude auslöst.
Denn eigentlich wollen Sie ja durch Ihre Klage das gesamte Vorhaben stürzen.
Ja, ich denke auch nicht, dass das wirklich eine Änderung ist, aber dass sich die Verwaltung jetzt anfängt und selbst, also Entschuldigung, Verwaltung muss sich an das Gesetz halten. Ist ja schön, wenn eine Verwaltung erkennt, oh, das könnte verfassungswidrig sein.
So wie die
sein.
Politik das entworfen hat, geht's eigentlich nicht.
Geht's eigentlich, das ist ja erstmal positiv, das ist genau unsere Einschätzung.
Ja.
Aber darf eine Finanzverwaltung sich selbst über ein Gesetz hinwegsetzen? Und da muss ich jetzt sagen, da kommt jetzt der kleine Jurist in mir durch und ich sage eigentlich nein. Da muss die Finanzverwaltung sagen, oh, wir sehen hier auch ein Problem und wir müssen uns auch drum kümmern, dass es zum Verfassungsgericht kommt.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück.
Können Sie gerne konkret machen. So.
Ja.
Also der Punkt ist, einer der großen Knackpunkte, die wir auch immer vortragen, warum aus unserer Sicht dieses Bundesmodell verfassungswidrig ist, ist, dass der Bodenrichtwert von den Gutachterausschüssen übernommen wird,
ja,
und eine Bewertung fertiggestellt wird, gegen die der Immobilieneigentümer nichts vortragen kann. Er muss es so akzeptieren. Das Gesetz sieht keine Möglichkeit vor, zu sagen, das Gebäude, der Boden hat einen völlig anderen Wert. Diese Bewertung ist falsch.
Ja.
Und das wird also sozusagen dem Bürger wird das Recht abgeschnitten, die Verwaltung zu hinterfragen bzw. herauszufordern und zu sagen, ich bin anderer Meinung, wir lassen das jetzt mal gerichtlich prüfen.
Ja.
Das ist ja ein wesentliches Element des Rechtsstaates, dass man Verwaltungshandeln überprüfen lassen kann. Und das hat Olaf Scholz in seinem Gesetz explizit ausgeschlossen, obwohl das grundsätzlich immer der Fall ist. Und hier sagt jetzt die gesamte oberste Finanzbehördenverwaltung, die haben sich alle zusammengetan über die Ländergrenzen hinweg, und die sagen jetzt, okay, das können wir so nicht machen. Wir gestatten das trotzdem und Eigentümer können die Aussetzung der Vollziehung beantragen mit dem Hinweis darauf, dass der festgesetzte Wert viel zu hoch sei. Und das bedeutet, dass diese Bescheide ab dem 1.1. nicht dazu führen würden, dass eine Grundsteuer bezahlt werden muss. Also Antrag auf Aussetzung der Vollziehung an die Finanzbehörden in all den Fällen, wo die Bewertung im Steuerbescheid, die ja jetzt gerade alle verschickt werden, ja, aus Sicht des Eigentümers zu hoch ist. Als zu hoch hat die Verwaltung jetzt erstmal 40% definiert. Aber nochmal, dafür gibt es gar keine Rechtsgrundlage. Ob diese 40% ein richtiger Maßstab sind oder nicht,
ist völlig unklar.
Insofern würde ich jetzt erstmal sagen, Chance nutzen. Jeder, der sagt, diese Bewertung ist zu hoch, die ich da in dem Grundsteuerbescheid habe, und ich bin der Meinung, es liegt daran und dort dran, der möge bitte die Aussetzung der Vollziehung beantragen und dann gucken wir mal, mit welchen Gründen vielleicht bei einer nur 30-prozentigen Überschreitung das abgelehnt würde.
Also, jetzt nochmal, werden wir noch ein bisschen konkreter. Was sollen die Menschen tun? Die kriegen das Schreiben, sie vergleichen den alten Betrag, der da drin steht, und den neuen.
Nee. Man bekommt den Grundsteuerbescheid und hat mal eine Bewertung. Und dann guckt man sich den Wert an. Und wenn man zu der Erkenntnis kommt, diese Bewertung ist viel zu hoch,
ja,
kann man vom Gesetz her nichts machen. Was wir jetzt empfehlen können den Eigentümerinnen und Eigentümern, ist in einem formlosen Schreiben.
Wichtig, formloses Schreiben.
Formlosen Schreiben, also gibt's jetzt kein Formular für oder ähnliches, aber in einem Schreiben an die Finanzbehörde die Aussetzung der Vollziehung dieses Bescheides beantragen mit der Begründung, dass die Bewertung zu hoch sei. So, Finanzbehörden sagen, Aussetzung wird genehmigt bei 40%, aber ich sag ganz ehrlich, warum nicht auch das Schreiben auch bei nur 20% oder 25% losschicken? Das kann nicht schaden, denn eins muss man wissen. Die Finanzverwaltung probiert ja auf diese Art und Weise eines der verfassungswidrigen Elemente zu korrigieren. Aber sie gestattet ja jetzt zwar den Nachweis, aber setzt selbst wieder eine willkürliche Grenze.
Ja, ja.
In der Theorie müsste auch, wenn es nur 1% zu hoch ist, dieser Widerspruch gestattet sein. Und deswegen Ich kann nur empfehlen, Schadnix einfach mal probieren, Aussetzung der Vollziehung beantragen.
Ist ein Zweizeiler.
Ist ein Zweizeiler.
Hiermit beantrage ich die Aussetzung, weil...
Und dann sollte man noch ein bisschen begründen. Ja, da haben die Haus- und Grundvereine aber auch noch mal Ideen zu.
Ist überhaupt kein Problem. Wenden sich an ihren Haus- und Grundverein.
Genau so. Und dann geht das Ganze auch. So, und dann warten wir mal ab, was passiert. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass irgendwann geklärt wird und gesagt wird, dass die Steuer ist verfassungskonform. Und damit war es der Bescheid auch.
Ja.
Da muss man die Grundsteuer halt nachbezahlen.
Und mehr passiert auch nicht. Genau. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, weil das bekommen wir häufig auch gespiegelt von den Mitgliedern. Sie richten damit keinen Schaden an.
Richtig.
Mit diesem Schreiben. Sie richten damit keinen Schaden an, sie können es machen, es wird überprüft. Haus und Grund wird sich natürlich wie bisher auch engagieren, sozusagen in der Fortführung, beim Widerstand gegen diese Reform. Und dann gibt es irgendwann wieder Post vom Finanzamt, aber sie richten damit keinen Schaden an, es wird ihnen kein Nachteil entstehen.
Das ist völlig richtig. Der Einzige oder die Einzige, die da vielleicht unzufrieden sind, sind die Finanzbeamten. Also bei denen werden sie keinen
Blumentopf mehr gewinnen können. Aber die sind ja per se von Natur aus unzufrieden.
Das ist jetzt aber eine gewagte These. Ja, das an alle Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten da gerne mal Feedback geben.
Meine.
Bin ich ja mal gespannt. Ihre, meine. Ja?
Naja, ich meine, ich bin ja schon sehr lange steuerpflichtig und kürzlich gab es mal eine Rückzahlung. Und da kam dann 2 Monate nichts. Und dann habe ich mal da angerufen und habe gesagt, so, einmal mal jetzt, wo bleibt die Rückzahlung? Ja, wir haben keine Kontoverbindung von Ihnen. Ich bin ja seit Jahrzehnten hier steuerpflichtig. Also zahle regelmäßig Steuern. Sie haben ja auch schon mal...
Fürs Bezahlen ist die Kontoverbindung gut, aber nicht fürs Zurückzahlen wahrscheinlich.
Und die haben auch schon mal an mich sozusagen, als ich mal zu viel gezahlt habe und so immer... Oh, und jetzt hatten die auf einmal keine Kontoverbindung mehr von mir.
Und dann meldet sich auch keiner, ne? Einfach so, lässt man dann so laufen.
Lässt man einfach laufen. So, dann habe ich das schriftlich dorthin gegeben. So, dann haben die es... Hat wieder einen Monat gedauert. Kam das irgendwann zurück, dann gab's noch mal wegen einer, die haben da offensichtlich sehr starken Zahlungsstau in oder Verbuchungsstau, hatte ich wieder ein Guthaben, weiß ich nicht, 23 Euro irgendwas, kam wieder nicht. So, ich habe angerufen, ja, was ist denn los? Ja, nee, wir haben diese Kontoverbindung für Sie jetzt für die einmalige Auszahlung, wir durften sie nicht speichern.
Haben Sie die 17-seitige Datenschutzerklärung nicht gleichzeitig mit dazu unterschrieben?
Ich habe dann das nochmal dahingeschrieben und gesagt, Sie können diese Kontoverbindung jetzt für alle Zeiten,
für alle Überweisungen, für alle die so Überweisungen nötig sind, sich, immer zu mir.
Digital und analog können Sie die bei sich abspeichern. Und also bitte, das ist irre.
Es ist irre, mehr kann man dazu gar nicht sagen.
Gut. Also, man kann aber auch mal hier zusammenfassen, das Engagement von Haus und Grund hat sich bisher, und es ist ja noch nicht vorbei, ausgezahlt. Dieses Grundsteuerchaos, was hier vorherrscht, von den bereits genannt betreffenden Personen ausgelöst. Die Geschichte wird noch ein bisschen weitergehen und
genau. Und wir sind insofern auch sehr stolz, als das natürlich von der Finanzverwaltung auch eine Reaktion auf das Urteil des Bundesfinanzhofes ist. Und das waren ja Musterverfahren, die wir auch mit nach vorne geschoben haben. Insofern ist das in der Tat schon ein Ergebnis unseres Weges zum Bundesverfassungsgericht. Sehr schön. Gucken wir mal, wie es weitergeht.
Kommen wir zum nächsten Thema. Da stockt es auch, aber das Stocken ist weniger positiv, sondern eher negativ. Nämlich es geht um das Thema Bauen. Bauen und damit auch Wohnen in Deutschland. Es wird einfach viel zu wenig in Deutschland gebaut. Ist jetzt in dem Sinne keine Neuigkeit, aber es liegen jetzt nochmal die neuen Zahlen vor der Baugenehmigung. Ich werde Sie jetzt nicht mit, weder Sie noch die Hörerinnen und Hörer mit den Details langweilen, aber es wird rund 20-30% sowohl im Bereich des Einfamilien-, Zweifamilien- und auch Mehrfamilienhaus weniger gebaut. Die Lage, die ist echt dramatisch. Herr Warnecke, wie geht's denn da jetzt weiter? Ich meine, was muss passieren?
Ja, ich will die Hörer jetzt auch nicht langweilen, indem ich das jetzt noch zum 20. Mal erzähle. Aber es ist offensichtlich, es findet kein Umsteuern statt. Wir doktern hier und da mal an Symptomen rum, aber ein Umdenken, ein Umlernen, neue Wege sind in der Politik nicht sichtbar. Ich gehe nicht davon aus, dass wir bis zur Bundestagswahl noch wesentliche Änderungen an dem jetzigen Kurs erleben werden. Wir brauchen danach einen richtigen Schnitt. So können wir nicht weitermachen.
Also kürzlich war bei mir zu Hause beim Essen eine Bekannte von uns, sie ist Notarin und sie sagte, sie hat in diesem Jahr bisher also das geht jetzt auch ein bisschen in den Bereich Immobilientransaktionen, aber bisher eine Eigentumswohnung beurkundet. Im letzten Jahr waren es bis zum halben Jahr 280. Ich meine, es ist überhaupt nichts los in dem Bau- und Immobilienmarkt. Es ist wirklich wie so eine Geisterstadt, hat man das Gefühl. Also es passiert überhaupt nichts. Kann man das der Bauministerin eigentlich auch anlasten? Oder irgendwie habe ich so das Gefühl, klar, ihr wurde mit diesen 400.000 Wohnungen, wurde ihr da medial immer so einen Strick gedreht, aber sonst ist es relativ ruhig um die Bauministerin, ne?
Also, oh Gott, also ich meine,
oder haben sich die Verbände da jetzt alle schon sozusagen leer gelaufen mit der Kritik?
Ja, also sagen wir mal so, man kann Kritik äußern, man kann auch Vorschläge machen und dann erwartet man ja irgendwie eine Reaktion. Und wenn man dann merkt, die Reaktion bleibt aus, ist es ja auch langweilig, und immer wieder darauf hinzuweisen. Es gibt Möglichkeiten, das zu ändern. Nein, es ist nicht nur allein die Bauministerin. Es gibt auch Länderrecht an der Stelle, das reinspielt. Aber die Aufgabe aus meiner Sicht eines Politikers, ob nur auf Bundes- oder Landesebene, wäre ja da, diesen fast schon gordischen Knoten jetzt mal zu zerschlagen. Aber, und ja. da muss man rangehen.
So, aber wo liegt denn Ihrer Meinung nach das Problem? Also vor 4-5 Jahren, da hatten wir ja die gleichen Bauordnungen in den Ländern.
Da haben wir doch schon x-mal drüber geredet.
Der einzige
geredet.
Unterschied sind die Zinsen. Damals waren wir über 1%.
Ja, nicht nur die Zinsen, sondern wir haben ja auch, also wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren wieder die Auflagen und die Anforderungen wild nach oben geschraubt, die Kosten nach oben geschraubt. Wir sagen auf der einen Seite, wir wollen hier und da mal ein paar Auflagen streichen, aber allein der Aufwand, die CO2-Bepreisung in einer Betriebskostenabrechnung richtig einzustellen, zu berechnen, ist einfach extrem. Allein das macht Wohnen schon wieder teurer. Und beim Bauen ist es exakt das Gleiche. So, das heißt, es gibt eben einfach kein Silberstreif am Horizont, aus dem man sagen könnte, und jetzt marschiere ich mal eben los. Und dann bei gestiegenen Kosten und gestiegenen Zinsen ist einfach die Gemengelage so, wenn man gleichzeitig noch eine Mietpreisbremse und harsche Mietspiegel hat, so wie man das ja auch in Berlin ja sieht, mit sinkenden Mietspiegelfeldern, dann ist es eine einfache Frage der Mathematik. Warum sollte ich ein Haus bauen, wenn ich damit nur Verlust mache? Das macht doch kein normal denkender Mensch und erst recht kein Unternehmen.
So, und deswegen hat sich, in Klammern Überleitung, hat sich die Politik jetzt gedacht, sie gibt einen neuen Gebäudetyp auf den Weg, den Gebäudetyp E. E wie einfach. So, und auch noch experimentell. Also es soll jetzt laut diesem Gebäudetyp einfacher sein zu bauen. Ich habe da jetzt gerade mir beim Justizministerium auf der Website so ein Papier angeguckt. Also dieser einfache Gebäudetyp hat aber auch einen Leitfaden von etwa 60 Seiten. Also so einfach ist es dann auch nicht. Was halten Sie denn von dem Gebäudetyp E?
Ein wichtiger Satz vorweg. Hat sich die Politik nicht ausgedacht, kommt aus der Bauwirtschaft, von den Architekten. Das heißt, es ist wirklich mal ein Vorschlag. Ich sag's jetzt mal so als Lobbyist von Lobbyisten. Hoffentlich scheitert da nicht deswegen wieder, aber dankenswerterweise hat es das Justizministerium aufgenommen. Die sind dafür zuständig, der Marco Buschmann, und hat gesagt, wir kümmern uns jetzt mal drum. Die Idee ist relativ einfach. Die Möglichkeit im Baurecht, im Bauvertrag zu vereinbaren, dass man nicht 1:1 alle DIN-Normen anwendet und verpflichtend zum Maßstab für das Bauvorhaben macht. Und da könnte ich Ihnen jetzt 5 Stunden lang erzählen, was das konkret bedeutet, aber ich nehme mal was Pragmatisches. Steckdosen. Es gibt eine DIN-Norm, wie viel Steckdosen in welchem Raum zu sein haben. Und weil diese Steckdosen-DIN-Norm natürlich von Elektrikern und Herstellern von Kabeln und von Steckdosen geschrieben worden ist, so funktioniert das DIN ja, können Sie sich vorstellen, sind da Steckdosen drin noch und nöcher. Hauptsache viele. Wenn man jetzt beim Bau eines Hauses davon früher hätte abweichen sollen, wäre es ein Mangel gewesen. Wenn man aber nur die Hälfte der Steckdosen eingebaut hätte, weil ja die DIN-Norm sagt, es müssen in einer Drei-Zimmer-Wohnung 75 Steckdosen sein.
Das ist schon klar.
Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, Bauvertrag, den machen wir jetzt mal anders, wir vereinbaren nur noch 30 Steckdosen, bezahlt man die Hälfte an Elektrikerkosten weniger. Und wenn man das da drin vereinbart, ist es dann auch kein Mangel. Das ist die Idee.
Aber hätte ich das nicht schon vorher mit meinem Bauträger machen können?
Nein, weil dann wäre es ein mangelhaftes Werk gewesen. Weil Stand der Technik zum Maßstab des ordentlichen Zustandes des Bauwerkes gehört. Und dazu zählen alle DIN-Normen. Das ist das Problem am DIN-Institut. Die haben Stück für Stück Bauen in Deutschland teuer gemacht.
Aber Moment mal, im DIN-Institut sitzen doch die Hersteller und die Architekten. Die haben sich das Problem doch dann selbst gemacht.
Die Architekten sitzen dann nicht. Nee, aber die Hersteller haben gesagt, super, je mehr Steckdosen wir in die DIN-Norm reinschreiben, desto mehr verkaufen wir. Das DIN ist an manchen Punkten wirklich verkommen zu einer Verkaufsmaschine der deutschen Industrie. Und ob man jetzt wirklich in einem Schlafzimmer, ich sag jetzt mal, 5 Steckdosen braucht oder ob nicht auch 3 ausreichend sind, darüber kann man gut reden.
Also das mit den Steckdosen ist total einleuchtend. Was ist denn jetzt, wenn der Trittschall beispielsweise gemindert wird, ne? Und dann sitzen die Leute da und hören jedes Husten wieder, wie vom Nachbarn.
Sagen wir mal so, auch da ist es immer eine Frage des Verhältnismäßigkeitsgrades. Also wenn Sie den heutigen Trittschallschutz nehmen und sagen, alles andere ist mangelhaft, dann müssen praktisch alle Menschen, die in Häusern, die älter als 10 Jahre sind, ausziehen, weil es bei denen vom Trittschallschutz her definitiv nicht auf dem heutig gesetzlich über das DIN vorgegebene Niveau ist.
Genau, geht ja nur um Neubau.
Von den Leuten in Altbauten hört man selten, dass sie sagen, ja, man hört mal, wenn der Bogen knarzt, wenn der andere geht, Holzbalkendecke. Aber die meisten sagen ja nicht, das ist unerträglich. So, und das ist der springende Punkt. Es geht ja nicht darum, den Trittschallschutz auf Null zu setzen. Aber ist immer das neueste Maximalmaß wirklich das, was wir brauchen? Oder kommen wir durch das DIN nicht einfach zu weit? Oder eben die Frage, müssen 6, 7, 8 Steckdosen in einem Schlafzimmer sein? Oder sind nicht auch 3 oder 4 ausreichend?
Okay, und dafür gibt es jetzt sozusagen einen Gebäudetyp, um das Ganze dann hoffentlich auch rechtssicher zu machen.
Nee, ganz wichtig, es gibt keinen bestimmten Gebäudetyp, sondern man kann im Vertrag vereinbaren, wir weichen von den DIN-Normen ab. Am Beispiel, wir nehmen nur 3 statt 6 Steckdosen, wir nehmen nur die Dämmstärke für den Trittschallschutz X wie vor 10 Jahren, aber nicht mehr ganz aktuell, wie es heute ist, und man schwächt das so ein bisschen ab. Alles, was nicht sicherheitsgefährdend ist, kann reduziert werden.
Ja.
Und das ist aber individuell zu vereinbaren. Und was man sich erhofft, und ich glaube, das geht auch, dass man Stück für Stück guckt, was kann man alles reduzieren und auf die Art und Weise sozusagen wieder zurück zu einer Normalisierung kostenmäßig kommt, einspart, ohne dass die Qualität der Gebäude unter Sicherheitsgesichtspunkten oder Ähnlichem darunter leidet.
Und das betrifft hauptsächlich Mehrfamilienhäuser oder auch Ein- und Zweifamilienhäuser?
Betrifft alle Gebäude. Jeder Bauvertrag kann geändert werden. Wichtig ist eben nur, dass man es, wenn man hinterher vermieten möchte, dann auch mit dem Mieter vereinbart, damit die fehlende Steckdose kein Mangel gegenüber Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter.
Und Sie finden das gut und sind hoffnungsvoll, dass das.
Ja, natürlich, weil das DIN mit seiner Vielzahl von Normungen Bauen in den vergangenen 1, 2 Jahrzehnten wirklich massiv verteuert hat. Und ich bleibe dabei, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, dass das DIN als Verkaufsvehikel der deutschen Industrie zur Unbezahlbarkeit des Wohnens führt, kann einfach nicht sein.
Haken dran. Vielen Dank. Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, aber es hat uns relativ stark, insbesondere Sie, relativ stark in den letzten Wochen auch beschäftigt. Auf den ersten Blick hat es nicht viel mit Bauen und Wohnen zu tun, aber was es dann doch wiederum damit zu tun hat, werden Sie gleich erklären, nämlich Europa.
Genau, auf den ersten Blick haben Sie völlig recht, denk mal, was hat es damit zu tun, aber es geht um die Bezahlbarkeit des Wohnens. Man könnte sozusagen meinen, es geht darum, die Folgen dieser ganzen Bauvorschriften, nämlich dass Wohnen immer teurer wird, abzumindern. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erschrocken, nicht über die Wahl von Ursula von der Leyen, aber das Wie der Wahl von Ursula von der Leyen. Sie musste ja im Europäischen Parlament eine Mehrheit bekommen. Und da war immer die Frage, wo organisiert sie sich die Mehrheit? Und sie hat sich die Mehrheit auch organisiert bei den Sozialisten und Sozialdemokraten. Da gibt es so 2 große Strömungen im Europäischen Parlament. Und die haben ihr im Gegenzug natürlich ein paar Zugeständnisse abgerungen. Bei ihrer letzten Wahl hatte sie ja den Green Deal massiv nach vorne geschoben. Die negativen Auswirkungen kennen wir alle. Und diesmal hat sie sich abkaufen lassen als Zugeständnis für die Stimmen zu ihrer Wahl die Einsetzung eines Kommissars für bezahlbares Wohnen.
Und wie heißt der?
Den gibt's noch nicht, aber die Stelle soll geschaffen werden. Und jetzt fange ich natürlich unmittelbar an und zucke, denn die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte hat die Europäische Union in Gestalt der Kommission, um es mal deutlich zu sagen, Bauen und Wohnen massiv verteuert. Gerade zuletzt Ursula von der Leyen durch den Green Deal mit der EPBD, die ja in Deutschland noch umgesetzt werden muss. Massive Kostensteigerung, die wir da erwarten. Und jetzt sagt man, oh, wir kümmern uns mal darum, dass es nicht alles teurer wird. Und das eben mit dem Ansatz, der eigentlich in Deutschland schon krachend gescheitert ist. Es geht dann nämlich Affordable Housing und das Stichwort, was dann da wieder immer wieder rumgeistert, ist im Prinzip kommunales Wohnen, genossenschaftliches Wohnen. Also nicht darum, die Menschen in Eigentum zu bringen, sondern der Staat findet die Lösung. Das, was die Kommunen schon lange nicht mehr hinbekommen, was die Länder nicht mehr hinbekommen, woran der Bund immer wieder scheitert. Und das soll jetzt auch noch auf der vierten staatlichen Ebene vorangetrieben werden. Ganz ehrlich, ich raufe mir die Haare, ich gönne Ursula von der Leyen, dass sie Kommissionspräsidentin ist, aber das scheint eine bittere Bille zu sein, die
Moment wir alle schlucken müssen. Aber Sie haben es ja gerade beschrieben, also das ist ja nun auf jeder Ebene von Bund bis Kommunal bisher gescheitert. Da können Sie doch eigentlich ziemlich entspannt sein bei der Genese sozusagen des Misserfolgs, dass
ja, dieser Kommissar... Ja, aber wir schaffen es nicht, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dass diese Jahrzehnte des Misserfolges führen ja nun auch noch dazu, dass die privaten Eigentümer verteufelt werden, dass es kaum noch Möglichkeiten gibt für junge Familien zu bauen, ob das nun ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung ist, dass Wohnen an vielen Stellen unbezahlbar geworden ist, dass es ein absoluter politischer Kampf darüber ist und der soll jetzt auch noch erfolglos auf europäischer Ebene geführt werden. Also es tut mir leid, bei allem Interesse daran, dass das Thema Bauen und Wohnen politisches Interesse findet, wenn die Lösungen immer nur die falschen sind, dann kann ich mich darüber nicht freuen, dann bin ich einfach nur entsetzt. Und ich hoffe ganz ehrlich, das sage ich an der Stelle, aus meiner Sicht kann die Europäische Union sich des Themas mangels vertraglicher Grundlagen in den Verträgen der EU nicht annehmen. Das war bisher auch immer die Begründung der Kommission, warum man nichts unternommen hat. Wenn es also keine Vertragsänderung der EU gibt, kann Ursula von der Leyen da eigentlich gar nichts unternehmen. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Ansonsten müssen wir da auch schon wieder losgehen und prüfen, darf sie überhaupt diese Norm auf den Weg bringen oder fehlt der Kommission die Kompetenz dafür.
Oder bleibt das eben nur eine sozusagen ein Showposten?
Oder bleibt es ein Showposten? So, und auf der anderen Seite sieht man ja auch, beim Green Deal hat Frau von der Leyen ordentlich die Sachen nach vorne bewegt. Das muss man ihr auch anerkennen. Das war nicht nur Gerede.
Ja.
Wenn sie genau so mit dem Thema umgeht, dann wird da einiges passieren.
Haus und Grund bleibt dran.
Unbedingt.
Jetzt ist Ihr Gemüt schon wieder stark erhitzt. Ich will das jetzt ganz gerne wieder runterkühlen.
Ja.
Und wir kommen zum letzten Thema unseres Gesprächs. Und das ist ganz passend eben zu den Sommerferien. Ein echter Haus und Grund Klassiker. Ne? Wir werden danach wirklich regelmäßig befragt. Und es ist, die Menschen wollen es aber einfach auch jedes Jahr aufs Neue wieder wissen. Was darf ich eigentlich im Sommer in meiner Wohnung machen und was darf ich nicht machen? Und Sie wissen schon,
dasselbe wie im Winter, Herr Flügge.
Ja, aber vielleicht mache ich es nicht im Winter. Grillen auf dem Balkon.
Ja und nein. Grundsätzlich ist Grillen auf dem Balkon mit einem Elektrogrill beispielsweise erlaubt. Offenes Feuer hingegen nicht. Also bitte keine Holz- und keine gasbetriebenen, also Holzkohle- und Gasgrills. Elektrogrill ist möglich, aber nur so, dass es die Nachbarn nicht stört. Und dann kommen wir wieder zu dem Einzelfall, was stört die und was stört die nicht. Wie oft darf man das? Da gibt es dann Dutzende von Gerichtsentscheidungen zu. Also, wer einen Elektrogrill hat und ab und an mal grillen will und vielleicht auch darauf achtet, dass es nicht direkt der Grillgeruch beim Nachbarn in die Wohnung reinzieht, der muss, hat alles
muss,
richtig
muss,
gemacht.
Muss er gucken, wie der Wind, muss er den Wind versuchen, wegzuwedeln.
Genau so. Ansonsten vielleicht als weitere Punkte, wenn man den Sommerabend grillend und vielleicht mit einem netten Glas Wein auf dem Balkon verbringt, gilt dasselbe wie für die Menschen, die einen Garten und eine Terrasse haben. Bis 22 Uhr kann man da draußen sitzen und sich auch unterhalten. Keine Party machen, aber sich unterhalten. Ab 22 Uhr gilt dann Nachtruhe. Und da sollte man dann spätestens dann in den Flüstermodus gewechselt sein. Das gehört auch mit dazu.
Dann das Thema. Ach so, Sie waren noch nicht fertig?
Was noch? Ich kann noch lange erzählen, was auf dem Balkon geht.
Ja, aber vielleicht darf ich Sie auch danach zwischendurch fragen.
Unbedingt. Sie müssen ja auch eine Aufgabe haben.
Sonnenbaden. War das, worauf Sie jetzt auch hinaus wollten?
Hätte ich noch nicht erwähnt, aber können wir gerne machen. Sonnenbaden ist natürlich erlaubt. Es scheiden sich meistens die Geister an der Frage, wie viel Textilien man da noch. Genau, so ist es. Solange, wie es kein öffentliches Ärgernis hervorruft, kann man das auch textilfrei machen. Bedeutet also, wenn man sich da hinlegt, sollte man mal gucken, wie weit man von anderen Wohnungen, Balkonen, von der Straße aus gesehen werden kann. Kann man nicht gesehen werden, geht das textilfrei. Kann man gesehen werden, geht es eben nicht. Da gilt eigentlich dasselbe wie beim Laufen auf dem Bürgersteig.
Gut, und Sie hatten noch ein drittes Thema?
Ja, gerade beim Thema Sonnenbaden, was nicht zulässig ist, ist, dass man zum Beispiel Markisen im Haus verankert.
Ja.
Das heißt, Löcher in die Außenfassade bohrt, gerade bei den jetzt gedämmten Fassaden, ist das ja noch wichtiger, dass man durch die Dämmung dann durchkäme, um in den Stahlbeton reinzukommen. Aber das ist nicht gestattet. Auch die Montage von Markisen gerade in Eigentumswohnanlagen nicht, weil das im Regelfall dann auch noch die Zustimmung der übrigen Eigentümer erfordert. Ja. Was immer geht, ist ein Schirm. Man sollte nur darauf achten, dass man den, wenn man nicht mehr auf dem Balkon ist, zuklappt, damit nicht eine Windböe kommt, den wegreißt und wenn der dann weggetragen wird und runterfliegt, vielleicht Menschen verletzt werden können. Das ist zu beachten. Und wenn man sich das ein bisschen schöner gestalten möchte, Stichwort Pflanzen, auch da gibt es natürlich die grundsätzliche Möglichkeit, sich Pflanzen auf den Balkon zu stellen, sollte man nur auf zwei Dinge achten. Erstens, man kann ja mittlerweile ziemlich große Kübel kaufen, mit reichlich erdreich. Bitte die Statik beachten, nicht, dass es dann eines Tages den Abbruch des Balkones gibt, weil es zu schwer ist. Und das Zweite, idealerweise Balkonbepflanzungen innen am Gelände anbringen, auch da Winterereignisse, kurze Sturmböen, damit nichts runterfliegen kann. Wenn der Wind dann so einen Blumenkasten anhebt, fällt er eben auf den Balkon und kann niemanden verletzen.
Verstanden. Noch irgendwas?
Nein.
Nichts mehr?
Nee.
Gut. Herr Warnecke, das waren jetzt ein bunter Strauß von Themen, die wir einmal zum Sommer noch sozusagen abhaken wollten. Zum Ende, Sie wissen ja vielleicht, jetzt beginnt Olympia heute, ne? Wir zeichnen am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Ich wollte jetzt eigentlich das Thema Sport nicht so sehr mehr anreißen, weil Sie haben ja schon in der letzten Episode, mussten Sie ja das Endspiel tippen für die Europameisterschaft. Und da haben Sie ja wirklich grandios daneben gelegen. Ne?
Ja, also, ne, ich glaube, das Ergebnis war zwar jetzt falsch rumgetippt, aber es waren 2-1 Ergebnis.
Ja gut, das ist aber völlig irrelevant. Also Spanien hat gewonnen und Sie haben auf England getippt.
Ja, ist richtig. Muss ich zugeben, ja.
Ja,
also. Aber es war ein 2-1 Spiel.
Ja, das kann man sich natürlich jetzt so schön reden.
Lassen Sie mich das mal schön reden. Einfach mal schön reden.
Wollen Sie sich jetzt nochmal zum Sport äußern oder, also, wie gesagt, die Olympischen Spiele würden sich anbieten. Ich hätte aber ansonsten auch nochmal, Sie könnten sich auch nochmal im Bereich Fußball rehabilitieren. Ich hätte dann auch nochmal eine Frage vorbereitet.
Ich weiß nicht, ob ich mich im Bereich Fußball rehabilitieren kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aber dann lieber Fußball, da ich persönlich, also ich laufe gerne, ich mache auch gerne Sport, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt so diesem einzelnen Sportarten angucken, kann ich mir vom Fernseher nicht so viel abgewinnen. Vor dem Hintergrund gucke ich Olympia kaum und ich habe jetzt auch gerade gehört, also was mich vielleicht mal interessieren würde, wäre das live vor Ort zu sehen mit der Atmosphäre.
Ja.
Kommen Sie nicht drauf wahrscheinlich. Ich kenne jemanden, der hat die in der günstigsten Kategorie Karten zur Eröffnungsfeier gekauft. Die sind ja so an der Szene lang da.
Ja.
Wissen Sie, was die kosten pro Person?
Nein.
1.600 Euro. Und da habe ich innerlich, sind mir ungefähr 986 Dinge eingefallen, die ich erst mit den 1.000 Euro machen würde, bevor ich sage, ich kaufe ein Ticket für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Also da merkt man auch wieder, das ist ein globalisiertes Geschäft. Und da werden wir irgendwie durchgereicht, habe ich den Eindruck als Land.
Also ich habe jetzt nochmal eine Fußballfrage für Sie, die ich vorbereitet habe aus aktuellem Anlass. Also wie Sie ja wissen, ich ziehe ja gerade um und ich habe jetzt im Keller einen alten Karton gefunden mit so... Da waren meine Schulzeugnisse drin, aber unter anderem war da auch drin ein Heftchen, so ein Fußballplaner zur Fußball-WM 1990.
Ja.
Und da waren Porträts der deutschen Mannschaft. So. Und so Steckbriefe, also Fragebogen. Und jetzt meine Frage ist, in diesem Steckbrief von Guido Buchwald zu Fußball-WM 1990, welche Antwort hat er gegeben auf die Frage, was ist Ihr Lieblingsessen?
Oh Gott. Was ist hier? Ich sag mal Currywurst, Pommes.
Falsch. Oder so. Nein. Gefüllte Paprika.
Gefüllte Paprika.
Herr Warnecke,
Sie, wär ich haben, nie drauf gekommen.
Sie haben wieder
ist aber lecker,
aber ja, Sie haben beim Sport wieder versagt.
Wieder versagt.
Sie haben wieder versagt.
Hat Guido Buchwalder nicht mit diesem Turban gespielt bei der WM 1990? Also nicht dem Turban eigentlich, aber der hatte so einen Kopfverband, weil er so eine
diese Erinnerung kann ich nicht hervorrufen. Ich kann mich nur
beziehen
auf diesen Planer, den ich jetzt gefunden habe.
Okay.
Gefüllte Paprika. Ich stell die Frage bei der nächsten WM in 2 Jahren nochmal, vielleicht können Sie sich ja dran erinnern.
Ja. Oder vielleicht einfach andere Fragen
oder zu den einfach
anderen,
andere Fragen.
Anderen Spielern.
Herr Warnecke, ich wünsche Ihnen eine gute Erholung,
Dankeschön,
einen guten
Dankeschön.
Sommer und
danke,
dann hören wir uns
nach unserer
Sommerpause wieder.
Ich freue mich schon drauf.
Vielen Dank.